HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister einen schönen zweiten Weihnachtstag Ihnen. Die Geschenke sind ausgepackt, vielleicht sind ja auch Spiele dabei gewesen, vielleicht haben Sie selbst Spiele verschenkt, das wäre ganz passend. Denn bei Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag, geht es heute um die Freude am Spielen. Dass der Mensch spielen kann, dass wir vielleicht sogar im tiefsten Spieler sind als Menschen, das liefert uns einen ganz besonderen Blick auf uns selbst und auf das Leben. Das Leben ist ein Spiel und wer es recht zu leben weiß, gelangt ans große Ziel, heißt es ja in einem Kirchenlied. Aber genauso wahr ist ja auch das andere, dass wir mit Fug und Recht sagen könnten, das Leben ist kein Spiel, es ist ernst. Aber wir wollen das Thema wie immer an dieser Stelle nicht unbedingt in die höchsten philosophischen Höhen treiben, sondern ins Gespräch kommen, wie Sie spielen, was Sie spielen, ob Sie spielen und was das Spiel in Ihrem Leben für einen Stellenwert hat. Und wenn unser Gespräch dann doch in philosophische Höhen ginge, könnte unser Studiogast Christoph Queich da leicht mithalten. Der ist nämlich Philosoph und Theologe, kommt aus Fulda zu uns und hat ein sehr anregendes Buch über das Spielen geschrieben, zusammen mit dem Hirnforscher Gerald Hüther. Zunächst aber herzlich willkommen, Herr Queich.
Freue mich, dass Sie da sind. Ja, hallo, guten Abend.
Lieber Herr Queich, warum gelüstet es einen Philosophen und Theologen wie Sie, sich dem Spielen zuzuwenden?
Also zum einen, weil ich selber immer schon gerne gespielt habe und zum anderen, weil mir irgendwann in meiner Studienzeit einmal dieses viel zitierte Wort von Friedrich Schiller in die Quere kam, welches da sinngemäß lautet, der Mensch ist überhaupt nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und dieses Wort, das hat sich irgendwie bei mir im Hirn festgebrannt und ich bin eigentlich Jahre damit schwanger gegangen, mich diesem Thema Spiel mal näher zuzuwenden, bis dann der Zeitpunkt gekommen war und dann hat es mich nicht mehr losgelassen.
Also Spielen als Form des Menschseins im tiefsten, ja, das hat sie angesprochen. Die Freude am Spielen, das ist ja unser Thema heute bei HR2 Lebenswert. Sind Sie denn selbst, Herr Dr. Queich, ein Spieler? Wenn Sie spielen, was spielen Sie dann?
Oh, ich würde schon sagen, dass ich ein Spieler bin, ja, und es ist sogar ein relativ breites Spektrum an Spielen, das ich abdecke. Den Großteil meines Lebens habe ich als aktiver Fußballspieler zugebracht. Rechtes Mittelfeld, SV Hirschau, zuletzt meine Karriere dann da beendet. Aber ich habe nebenher auch immer sehr gerne Gesellschaftsspiele gespielt, Kartenspiele, Doppelkopf ist für mich ein ewiger Dauerbrenner. Naja, und als Familienvater und Vater zweier reizender Kinder spiele ich mit denen auch gerne und habe gerade bevor ich jetzt nach Frankfurt gekommen bin, noch mit meinen Kindern eine Runde gepokert.
Ach, okay.
Ja, ich schrecke vor nichts.
Das heißt also, wir bewegen uns, wenn Sie sagen Fußballspielen, natürlich bei dem Thema Spielen auch nicht nur im Bereich von Mensch ärgere dich nicht, sondern also ich zum Beispiel würde sagen, beim Nachdenken über das Thema, ich spiele Gitarre, das ist ein Spiel, das spiele ich überwiegend alleine. Da müssen wir gleich nochmal klären, ob das überhaupt dann Spielen ist, wenn man das alleine tut. Aber ich bin jetzt durch meine Kinder auch so ein bisschen ins Bouldern gekommen. Das ist so eine Art von Klettern, Geschicklichkeitsspiel im Grunde. Also das dürfen wir auch heute alles mit reinnehmen in das
Unbedingt,
Thema.
Ja, also das Spektrum der Spiele ist sehr weit. Ja. Es umfasst tatsächlich das ganze weite Reich der Gesellschaftsspiele, natürlich auch der Sportspiele, der improvisatorischen Spiele, Theaterspiele, Rollenspiele, Musikspiele. All das sind verschiedene Arten von Spielen und man kann diese verschiedenen Spielformen auch ganz gut in verschiedene Spielfamilien katalogisieren. Können wir dann vielleicht gelegentlich noch drüber reden.
Das machen wir. Die Freude am Spielen. Sie wissen, dass wir bei HR2 Lebenswert den Gesprächen am Feiertag immer auch Ihre Erfahrungen zu Gehör bringen möchten. Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Spielleidenschaft und was spielen Sie? Warum macht uns und Ihnen eigentlich Spielen so viel Spaß? Was passiert da? Schildern Sie uns einfach Ihre Spielepraxis, in welcher Form auch immer, ob Sie jetzt an diesen Feiertagen mit Ihren Enkeln auf dem Teppichboden liegen und noch Lego stecken, keine Ahnung, was immer Ihnen Freude macht. Unser Ziel in dieser Sendung ist, ein bisschen die Freude am Spielen nicht nur in den Erfahrungen zu hören, sondern auch ein bisschen zu teilen. Die Nummer für Ihre Mitwirkung hier im Studio ist folgende: 069 155 6126. Ihr und mein Gesprächspartner für das Thema Spielen ist in den kommenden knapp zwei Stunden Christoph Queich. Die Nummer sage ich immer wieder, so etwa ab kurz vor halb dürfen Sie dann mitreden. Vorher, wenn wir schon so einen schlauen Studiogast haben, muss ich mit Herrn Dr. Queich noch ein paar grundsätzliche Themen des Spielens klären. Ihre Telefonnummer 069 155 6126. Musik. HR2 Kultur lebenswert am zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute geht es bei uns um die Freude am Spielen. Die Gespräche am Feiertag, zu denen Sie dann auch gerne eingeladen sind mit Ihren Erfahrungen rund ums Spielen. Wenn Sie Freude am Spielen haben, erzählen Sie uns davon. 069 155 6126. Das ist die Nummer hier ins Studio. Zu Gast in der Sendung ist Christoph Quarch, Theologe und Philosoph. Er hat mit dem Hirnforscher Gerald Hüther zusammen ein Buch geschrieben mit dem Titel Rettet das Spiel. Herr Dr. Quarch, warum müssen wir das Spiel retten?
Ja, wissen Sie, wir müssen dafür uns natürlich erstmal darauf verständigen, was Spielen eigentlich bedeutet. Und ich denke, eines der ganz wesentlichen Kennzeichen eines echten, eines guten, eines authentischen Spieles ist, dass es etwas ganz sogar Zweckfreies ist. Ja, wir spielen, weil wir Spaß haben zu spielen. Das Spiel genügt sich selbst, kann man sagen. Wir spielen um des Spielens willen. Und das ist nun etwas, was uns in unserem normalen, alltäglichen Leben oft kaum möglich ist. Ja, bei all dem, was wir tun, da geht es darum, dass wir nützlich sind, dass wir funktional arbeiten, dass wir produktiv sind, dass wir effizient sind. Das heißt, wir sind immer sehr stark zielorientiert. Aber das Spiel gibt uns halt die Freiheit, einfach mal etwas zu tun, was nur um seiner selbst willen betrieben wird. Und das ist etwas, was halt in unserer modernen, sehr stark vom ökonomischen Denken, vom instrumentellen Denken geprägten Lebenswelt weitgehend zu kurz kommt. Und deswegen, glaube ich, sollten wir diesen spielerischen Geist wieder zu Ehren bringen.
Hm. Glauben Sie, dass das eine Signatur unserer Zeit ist? Also wenn ich mich in frühere Zeiten zurückversetze, Menschen standen ja immer schon sozusagen unter dem Ernst des Alltages. Glauben Sie, dass diese ernste, diese funktionale Dimension uns heute mehr bestimmt denn je?
Ja, ich glaube, ganz bestimmt ist das so. Also wenn ich alleine ein bisschen an meine eigene Kindheit so in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zurückdenke, dann sehe ich noch in den Kneipen, in den Gaststätten, in den Ecktischen, Skatrunden, rauchende Männer, die da gespielt haben. Das Spielen war irgendwie im normalen, alltäglichen Leben doch etwas präsenter. Und ich glaube, das hat auch einen ganz gut erklärbaren Grund, nämlich denjenigen, dass im Prinzip seit den 90er Jahren das ökonomische Denken oder auch das konsumgesteuerte Denken immer mehr in unser Lebenswelt sich breit gemacht hat. Das heißt, diese, wie wir es in dem Buch nennen, diese Inseln der Lebendigkeit, in denen Menschen sich mal ausgelockt haben gleichsam aus dem ganz normalen Alltagstrott, die sind weniger geworden, die sind kleiner geworden. Und wenn es sie noch gibt, dann finden sie auch eher, sagen wir mal, in der, ich hätte fast gesagt, in der trauten Gemeinsamkeit von Computer und Mensch statt, aber halt nicht mehr so wie früher in Gesellschaft, in Gaststätten oder dergleichen. Und ich glaube, das ist uns etwas ganz Kostbares, steht uns etwas Kostbares im Begriff, abhanden zu kommen. Und deswegen haben der Gerald Hüther und ich es halt für nötig erachtet, mal so einen Hilferuf oder einen Warnruf in die Welt zu setzen. Leute, rettet das Spiel, denn wenn wir das Spiel nicht bewahren, dann werden wir mehr und mehr von diesem rein funktionalen Denken überrollt. Und damit geht uns ganz viel Lebensfreude, Leichtigkeit und Lebendigkeit verloren.
Sind das sozusagen auch schon die Stichworte für das Kostbare, was da drin steckt in diesem Spielerischen? Also was Sie eben gesagt haben, diese Leichtigkeit, ja, die Lebendigkeit. Sind das die Signaturen dieser spielerischen Dimension unseres Lebens?
Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Qualitäten, die mit dem Spielen einhergehen. Und ich meine, das ist ja nur, weiß Gott, auch nichts Neues, was ich da erzähle. Denn im Prinzip wissen wir das alle. Ja? Zumindest, wenn wir uns auch noch an die ungezwungene Freiheit des kindlichen Spiels erinnern. Diese Freiheit, die wir da genossen haben, dass wir eben wirklich etwas tun konnten, wo wir uns auch selber ein Stück weit ausprobieren konnten. Und das ist dann eine ganz wichtige Qualität, die noch dazukommt. Also neben dieser Komponente der Freiheit, auch neben der Komponente des In-Gemeinschaftseins, des Verbindungsstiftens, was dem Spiel eben auch innewohnt. Diese dritte Komponente, dass wir im Spiel eben auch kreativ sein können, dass wir Dinge ausprobieren können, dass wir, wie die Sprache ja richtig sagt, etwas durchspielen können. Dass wir uns im Spiel auch mal von einer Seite zeigen können, die man sonst nicht so kennt. Ja, also kleines Beispiel, ich sagte, ich habe immer Fußball gespielt, ja. Wenn Sie mich auf dem Fußballplatz sehen würden, Sie würden nicht glauben, dass das dieser nette, konziliante Philosoph ist, der gerade vor Ihnen sitzt. Da haben Sie es mit einer Kampfmaschine zu tun. Ja? Und das ist eben tatsächlich etwas, das geht nur im Spiel. Ja, oder auch beim Doppelkopf. Ja, dann flucht man halt mal, ja, und dann schlägt man mit der Faust auf den Tisch. Mache ich jetzt nicht. Weil das eben auch irgendwie zum Leben dazugehört. Ja? Und auch dieses Moment des sich auch mal auf eine ungewöhnliche Weise erproben können, das ist auch etwas, was am Spiel sehr kostbar ist. Mhm. Und eben auch viel mit Lebendigkeit zu tun hat.
Ja. Ja, man merkt das schon. Die Lebendigkeit entsteht schon, wenn Sie davon sprechen, nur Herr Dr. Gweich. Sie haben dieses Buch mit dem Hirnforscher Gerald Hüther geschrieben. Wie stützen denn die Erkenntnisse der Hirnforschung Ihre These, dass wir ja spielen sollen und das Spiel auf keinen Fall vernachlässigen sollen?
Ja, das passt eben erstaunlich gut zusammen. Es ist ohnehin eine Sache, die mich wirklich auch nachhaltig beglückt, dass, wo es ums Spiel geht, es wirklich so ist, dass älteste Philosophie, also von Platon angefangen und avancierteste zeitgenössische Naturwissenschaft, eben die Neurophysiologie oder die Hirnforschung, zu fast deckungsgleichen Ergebnissen kommen. Nämlich letztlich eben zu dieser Erkenntnis, dass der Mensch da, wo er spielt, auf eine ganz besondere Weise seiner selbst genügt, so könnte man das vielleicht sagen. Was mich bei den Arbeiten von Gerald Hüther extrem fasziniert hat, ist, dass er sehr gut auch zeigen kann, mithilfe dieser bildgebenden Verfahren, über die die Hirnforschung ja verfügt, dass das Gehirn tatsächlich, wenn man das genau nimmt, ein perfektes Spielzeug ist. Ja, das Gehirn ist eigentlich für nichts so gut konstruiert, wie dafür, dass es spielt. Es ist kein Computer. Das ist ganz wichtig. Wir glauben ja heute, jetzt auch so unter dem Einfluss der Maschinen, die wir bauen, die künstliche Intelligenz besitzen, dass der Mensch eigentlich ein schlechter Computer ist. Aber es ist immer noch das Gegenteil der Fall. Der Computer ist immer noch ein schlechter Mensch, weil er nicht spielen kann. Ja, also diese Freiheit des Erprobens, dieses völlig kreativen, sich in eine rein zweckfreie Dynamik hineinversenken können, das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet. Und wo das Gehirn das machen darf, da ist es ganz bei sich. Da ist es sozusagen ein Feiertag fürs Gehirn, wenn es mal so richtig frei spielen kann.
Interessant. Es ist ja auch so, dass das Spiel eben so Dimensionen eröffnet, die eine Gegendimension darstellen zum Zwang oder auch zur Angst, also zu den, ja, im Grunde zu den Zwängen. Ist das auch etwas, das man im Gehirn dann findet, letztlich, diese Freiheit von Angst?
Also das Gehirn jedenfalls reagiert mithilfe der Hormone, die darin entwickelt werden können oder ausgeschüttet werden, durchaus positiv auf die Möglichkeit, spielen zu dürfen. Ob Angst nun generell dadurch ausgeblendet werden kann, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht zu sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass immer da, wo wir halt im Spiel sind, letzten Endes sich das Gehirn wohlfühlt. Und dadurch, dass wir uns da im Spiel wohlfühlen, dass wir auch teilweise im Spiel so etwas wie Begeisterung erfahren und erleben können, öffnet sich im Prinzip der Mensch. Ja? Und das ist nun auch wiederum eine der Erkenntnisse, die aus der Hirnforschung ganz evident sind, dass überall da, wo wir auch im Lernkontext spielerisch vorgehen, wir sehr viel besser in der Lage sind, uns Dinge einzuprägen, auch eine viel höhere Nachhaltigkeit dabei erzielen, sodass man eben aus den Erkenntnissen, die wir in diesem Buch zu transportieren versuchen, auch eine ganze Menge, ja, wie soll ich das sagen, praktische Ableitungen für die pädagogische Praxis gewinnen können.
Ja, vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort auch für das spätere Gespräch nochmal. Herr Quaich, Sie sind Theologe und Philosoph. Sie haben eben schon Schiller angesprochen. Wir werden erst richtig Mensch, wenn wir spielen. Das Zitat hatten Sie eben exakt zitiert. Geben Ihnen die Philosophen Rückenwind in dieser Hinsicht und verstehen die den Menschen sozusagen dann doch noch sehr existenziell als Spieler? Also gibt es da nochmal eine neue Tiefe für das Verständnis?
Sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ich meine, die Philosophiegeschichte des Abendlandes ist ja nun auch wirklich ein breites und weites Spektrum. Und es ist in der Tat so, dass wir gerade in der allerältesten Philosophie eine ganze Menge Indizien finden, die in eine ähnliche Richtung weisen, wie eben auch das Schillersche Wort, das ich gerade zitiert hatte. Bei Platon etwa findet man den wunderbaren Gedanken, dass der Mensch sein Leben nicht besser zubringen könne, denn, Zitat, als eine unablässige Folge von Spielen zu Ehren der Götter. Mhm. Wobei das Letztere für Platon eine ganz wichtige Komponente ist, dass das Spiel eben nicht ins Verspielte, Leichtfüßige übergehen soll, sondern wie überhaupt für die gesamte antike griechische Kultur das Spiel immer ein heiliger Akt gewesen ist, eine sakrale Handlung, man könnte sagen ein spirituelles Ereignis. Denken wir einfach daran, die großen Spiele, die die Griechen inszeniert haben in Olympia oder in Delphi, waren Kulthandlungen. Ja? Und sie dienten dazu, letztlich in einem spielerischen Rahmen sich mit diesen Energien der Götter verbinden zu können. Das heißt, wir haben also in der Antike ein ganz starkes Bewusstsein dafür, dass das spielerische Element eines ist, das dem Leben auch Tiefe, Sinntiefe zu geben vermag. Und wir finden kurioserweise bei einem ganz anders gearteten Denker, der aber eben die griechische Philosophie sehr gut kannte, in der Moderne den gleichen Gedanken wieder bei Nietzsche, der sich auch immer wieder darüber auslässt, wie wichtig das Spiel für das menschliche Wohlergehen ist. Und bei ihm gibt es auch ein sehr schönes Wort, was ich gerne zitiere. Da sagt er einmal, Fall Reife des Lebens, den Ernst wiederfinden, den man als Kind hatte beim Spiel.
Interessant, also das Ernst, der Ernst im Spiele.
Ja, und bei den antiken Denkern, wie bei Nietzsche übrigens auch, der sich da auch sehr stark an der griechischen Philosophie orientiert, steht im Hintergrund ein noch viel umfassenderer Gedanke, wenn man so will, nämlich der Gedanke, dass letzten Endes der ganze Kosmos, das ganze Universum nach Maßgabe eines Spiels gedeutet und interpretiert werden kann. Schon ganz am allerersten Anfang der abendländischen Philosophie bei Heraklit gibt es ein sehr dunkles, schwer verständliches Wort, das sinngemäß sagt: Dieser Kosmos ist ein Brettspiel, gespielt von einem Kind, das Würfelspiele spielt. Mhm. Ja, aber auch hier ist die Idee, dass eigentlich das ganze Universum letztlich diese innere Freiheit hat, dass es etwas ausprobiert, dass es im Prinzip eine große Jam-Session ist, ja, bei der letztlich alles in einem Zustand der Improvisation ist. Was wiederum ein ganz anderes Modell ist, als das, was in der Philosophie auch erprobt worden ist, nämlich die Vorstellung, dass dieses Universum auf einen bestimmten Omega-Punkt hinläuft, ein bestimmtes Ziel hat, eine bestimmte Richtung verfolgt. Und wenn wir uns auf diesen Gedanken, der eben aus der griechischen Antike kommt, einlassen, dann kann man sagen, das Universum ist ein großes Spiel und wir haben die Möglichkeit mitzuspielen. Und wo wir das tun, da sind wir eigentlich mitten im Leben drin und da entsprechen wir mit unserem Sein dem Sein der Welt.
Also eine spielerische Existenz, ja. Und zwar auf allen Ebenen. Spielen, das ist wichtig für unser Menschsein, sagen Philosophen, die Christoph Quaich zitiert hat. Aber wir wollen das Thema auch mit Ihrer Hilfe, mit Ihren Erfahrungen auch ein bisschen erden. Darin liegt uns sehr bei hr2 Kultur lebenswert. Und wir wollen Sie fragen, wie erleben Sie eigentlich das Spielerische in Ihrem Leben? Wie leben Sie das aus? Was tun Sie? Treffen Sie sich nachmittags zum Buhl? Treffen Sie sich zum Kartenspielen? Was immer. Welche Erfahrungen machen Sie da? Wie lernen Sie Ihre Mitspieler dabei kennen? Also einfach die Kunst, die vielleicht beim Musizieren entsteht, also die Spielkunst oder direkt im Spiel, was immer. Wie spielen Sie am liebsten? Was haben Sie als Kind schon am liebsten gespielt? Und was ist das überhaupt Spielen? Warum macht uns das so viel Freude? Fragen, die Sie mit Ihren Erfahrungen hier beisteuern können. 069 155 6126, das ist die Nummer hier ins Studio. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Erfahrungen im Gespräch mit Christoph Quaich. Hier nochmal die Nummer 069 155 6126. Die Passacaglia aus der Ouvertüre D-Dur von Telemann, das war eine Orchestersuite, gespielt von der Akademie für Alte Musik Berlin. Von der Freude am Spielen handeln wir bei Lebenswert mit Klaus Hofmeister und meinem Studiogast, dem Theologen und Philosophen Christoph Quaich aus Fulda. Und Ihre Erfahrungen zum Spielen würden wir gerne hören und teilen hier. Was spielen Sie und was mögen Sie am Spiel? Spielen Sie überhaupt noch? Und wie wirkt sich das auf Ihr Lebensgefühl aus? Kann man spielerisch leben? Das wäre auch so eine Frage, die wir gerne mit Ihnen besprechen würden. 069 155 6126. Die Lust am Spielen, die Freude am Spielen. Unser Thema heute Nachmittag hier in hr2 Lebenswert. 069 155 6126. Herr Dr. Quaich, wenn man mal sozusagen einem Kind über die Schulter schaut, das spielt. Kinder sind ja, geniale Spieler, im Grunde ist ihre Existenzform tatsächlich das Spiel. Was passiert eigentlich, sagen wir, da ist ein Mädchen 3, 4 Jahre alt, das hat die Puppe im Arm. Was geschieht eigentlich dort? Sie ist jetzt alleine, es ist also kein Gesellschaftsspiel. Was sehen Sie da?
Naja, sie ist natürlich nicht allein, weil sie hat ihre Puppe oder was auch immer. Ja. Meine Tochter Martha hat gerne ihren reizenden Stoffesel, den ich im Übrigen auch sehr liebe. Ja, was passiert da? Also es ist, bleiben wir mal gerade bei diesem Thema. Da ist ein Du, ein Gegenüber, mit dem dieses Mädchen spielt. Und in diesem Miteinander, in dieser Konversationssituation, in diesem Dialog, den es letzten Endes dann mit ihrem Spielzeug führt, da hat dieser junge Mensch, dieses junge Mädchen, die Möglichkeit, eben auch etwas auszuprobieren, etwas durchzuspielen. Vielleicht Eindrücke, die sie gesammelt hat, in der Beobachtung ihrer eigenen Mutter nun umzusetzen und etwas damit selber anzufangen. Und das Schöne dabei ist, und das kennen wir ja alle auch noch aus unserer eigenen Spielzeit, das ist diese Selbstvergessenheit. Ne? Das ist eigentlich das Großartige, was ein Spiel zu leisten vermag. Und da liegt fast auch eine Art spiritueller Kraft des Spiels, dass es uns dazu bringt, eben gerade auch wieder aus unseren üblichen instrumentellen Überlegungen auszuprobieren, einzusteigen und uns ganz dieser Dynamik des Spielverlaufes hinzugeben und im Prinzip in einem Spiel, das sich da mehr oder weniger abspielt, einfach nur mitzuspielen. Und das ist eben etwas ganz Großartiges, worin diese Freiheit und auch die Lebendigkeit des Spieles liegt, dass sie uns von dieser Ich-Zentrierung, von dieser Fokussierung auf das eigene Ego, auf dessen Ziele, auf dessen Strategien und dessen Kalküle befreit und uns eben dem Leben auf diese Weise näher bringt.
Also wenn man einem Kind zum Beispiel ein Spielzeug in die Hand gibt und sagt ihm und es fragt dann, wofür ist das oder sowas, dann sagt man als Erwachsener am besten nicht, das ist da und dafür, sondern man gibt es dem Kind einfach und diese Entdeckung dieser Welten geschieht dann ganz von alleine.
Ja, es hängt davon ab, was das für ein Spielzeug ist. Wenn es eine teure Geige ist, würde ich es vielleicht dem Kind dann doch besser erklären, ja, wofür dieses Spielzeug gut ist. Und das zeigt aber auch wieder, es gibt eben auch so viele unterschiedliche Spielzeuge. Und auch jedes Alter hat seine eigenen Spiele. Ja, im kleinsten Kinderalter, da können junge Menschen mit einem einfachen Ball unglaubliche Dinge anstellen und sich Tage, wochenlang damit beschäftigen. Aber irgendwann hat sich sozusagen dieses Spiel ausgespielt. Dann ist das Potenzial, das in diesem Spielzeug steckt, erschöpft. Ich sehe das auch bei meinen Kindern wiederum. Nachdem die lange Playmobil-Zeit da war und die lange Lego-Zeit, kommt dann irgendwann der Punkt, an dem dieses Spiel dann eben auch nicht mehr diese neuen Erkenntnismöglichkeiten, die Entdeckungsmöglichkeiten bietet. Und dann beginnen eben wiederum andere Spielzeiten oder andere Spielphasen. Aber es hört halt nie auf. Ja? Und auch im großen, im fortgeschrittenen Erwachsenenalter gibt es Spielanleitungen, Spielsettings, die uns immer wieder auch in völlig neue, für uns selber unerwartete, unerhoffte Situationen bringen können. Ich selber bin zum Beispiel ein großer Fan von Improvisationsspielen. Ja? Also Spiele, sei es Improvisationstheater oder Improvisationsmusik, wo ein ganz einfaches Set von Spielregeln es den Beteiligten erlaubt, Dinge zu erproben, auf sich selber auf eine Weise mal auszuprobieren, die im normalen Alltag unmöglich ist.
Wir haben jetzt dem Kind über die Schulter geschaut. Wir haben gesehen, wie das Spielzeug zu einem Du wird, wie es sich verbunden fühlt, wie sie selbst vergessen ist und wie Sie gesagt haben, eben ein fast ja religiöses Erleben in dieser Selbstvergessenheit da ist. Glauben Sie, dass Erwachsene diese Qualität des Spielens noch ermöglichen können? Gibt es da sozusagen eine überzeitliche Möglichkeit, das zu erleben?
Ja, ich glaube durchaus, dass das so ist. Also eine Möglichkeit ist die, von der ich gerade schon ansatzweise gesprochen hatte, eben diese Improvisationsspiele. Ich mache das sogar, wenn ich mit Unternehmen arbeite. Ich hatte vor gar nicht langer Zeit ein Führungskräfte-Coaching, wo ich mit den Top 20 von einem deutschen Mittelständler einen Spieltag eingelegt habe, ja, zusammen mit einem Improvisationsmusiker, mit dem ich das sehr gerne mache. Der hat eben ein ganz leichtes Setting von Spielregeln, die man beherzigen kann. Und es ist unglaublich, was da abgeht. Ja. Also auch Leute, das waren jetzt wesentlich BWLer oder Ingenieure, mit denen ich das zu tun hatte, die normalerweise in völlig anderen geistigen Kategorien und Bahnen sich bewegen, werden eben hier in die Lage versetzt, in einen freien Spielraum sich hineinzubegeben. Und es ist eben tatsächlich ein Raum, ist fast wie ein Labor, ja, in dem experimentell Kreativität erzeugt werden kann. Das ist ganz großartig. Und nicht viel anders ist es auch bei den Sportspielen. Also ich habe, wie gesagt, lange Zeit Fußball gespielt. Ich mache jetzt andere Sportarten. Aber auch da, diese Selbstvergessenheit des sich ganz einer Spielbewegung anheimgebens, können wir da überall beobachten. Wichtig ist halt nur immer, dass einige ganz essentielle Grundregeln, die für jedes Spiel gegeben sein müssen, dabei erfüllt werden. Eine ist zum Beispiel, dass jedes Spiel unbedingt einen Anfang und ein Ende haben muss. Das ist etwas ganz Wichtiges. Es klingt irgendwie banal, ja? Ist es aber nicht mehr. Aber als Fußballer, wie gesagt, muss ich dann immer Sepp Herberger zitieren, ne? Vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, irgendwann ist das Spiel aus und dann kann man auch einen Strich drunter machen und sagen, okay, Spiel ist verloren, Spiel ist gewonnen, egal, es ist vorbei. Und man konzentriert sich wieder auf das nächste Spiel. Aber dass der Spielraum und die Spielzeit jeweils begrenzt sind, ist deswegen so wichtig, weil nur deswegen innerhalb des Spielfeldes und innerhalb der Spielzeit eben diese Freiheit erfahren werden kann, die für das Spiel so wesentlich ist.
Und man sich deshalb vielleicht auch auf dieses ganz andere etwas einlassen kann. Ich denke an Ihre Firma, mit der Sie, denn wenn Sie Manager haben vor sich, denn die brauchen ja vielleicht auch diese klare Ansage, jetzt gelten andere Regeln. Ich bin jetzt gerade nicht der Vorgesetzte, sondern ich bin der Spieler, der Mitspieler.
Genau. Und man muss denen ganz klar machen, innerhalb innerhalb dieses Spielraums hier ist eine andere Welt als außerhalb des Spielraums. Traditionellerweise hat man das dann auch noch dadurch unterstützt, dass innerhalb des Spielraums die Menschen eine bestimmte Spielkleidung angelegt haben. Ja, das kennen wir vom Sport sowieso. Klar, da haben die Leute irgendwie ihre Dresse an. Ja, aber ein anderes Beispiel, wo man das auch sehr schön dran sehen kann, ist das Spielcasino. Eine völlig andere Spielstätte. Aber traditionell war es so, wenn sie ins Spielcasino gegangen sind, haben sie Spielkleidung angelegt. Die Dame das Abendkleid, der Herr den Smoking. Ja. Warum? Um klar zu signalisieren, hier in diesem Spielfeld, im Spielcasino, herrschen andere Bedingungen als draußen im Leben. Hier geht es jetzt auch nicht darum, dass sie da Geld verdienen. Wenn sie Geld verdienen wollen, sind sie im Spielcasino falsch. Sondern da geht es darum, ein Spiel zu spielen, bei dem man vielleicht am Ende des Tages Geld mitnimmt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie innerhalb dieses Spielraums ein nettes Spiel miteinander spielen. Wo dieses Denken allerdings nicht mehr vorhanden ist, sondern man ins Casino geht, weil man da gerne die schnelle Mark machen möchte, ja, dann geht man mit Turnschuhen und Jeans da rein. Mhm. Dann hat aber das seinen Spielcharakter eingebüßt. Da kann man sehr genau sehen, wie auch das ökonomische Denken Spielwelten okkupiert.
Mhm. Interessant. Sie wünschen sich, Herr Quarch, eine spielerische Lebenskunst. Also Sie wollen nicht nur, dass wir spielen, also dass wir diese ausgesonderten Zeiten des Spiels uns nehmen als Menschen. Das haben Sie schon begründet, warum das wichtig ist. Sondern Sie sagen, spielerische Lebenskunst. Das klingt ein bisschen so, als ob das Spielerische eigentlich alles bestimmen soll.
Ja, nicht unbedingt alles. Das würde ja auch dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, wir brauchen aber mehr von diesen Blasen, von diesen speziellen Spielräumen und Spielzeiten. Und ich meine in der Tat, dass es durchaus möglich sein sollte, wie auch das Beispiel von meiner Führungsrunde da gezeigt hat, dass es möglich ist, auch in unserem alltäglichen Leben mehr solche Spielzeiten und Spielfelder einzuräumen. Anderes Beispiel, ja, haben wir auch in dem Buch ein Kapitel darüber geschrieben. Man stellt sich mal vor, in der Politik ging es etwas spielerischer zu. Mhm. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht auch mal einmal im Quartal eine Bundestagsdebatte stattfinden lassen, in der es nicht mit dem Bierernst zugeht, wo Koalitionsvereinbarungen eingehalten werden müssen, wo bestimmte Meinungen unbedingt von bestimmten Personen vertreten werden müssen, sondern wo einmal ein Parlament zusammentritt, um Gedanken wirklich frei von allen üblichen Zwängen durchzuspielen. Es ist ja kein Zufall, dass, glaube ich, heute immer noch im englischen Oberhaus in der Parlamentsdebatte die Mitglieder des Hohen Hauses eine Perücke aufziehen, bevor sie in den Parlamentssaal treten. Warum? Weil sie nicht als Lord X und Lady Y da drin vertreten sind, sondern weil sie darin tatsächlich einmal Gedanken durchspielen dürfen. Mhm. Und sowas würde ich mir für unsere Politik tatsächlich wünschen. Also etwas mehr von diesem spielerischen Geist, das heißt nicht bei allem, was man tut, total damit identifiziert sein, sondern auch mal bereit sein, etwas auszuprobieren, etwas zu riskieren. Vielleicht verliert man dabei. Aber wenn das Spiel vorbei ist, ist das Spiel dabei? Ist das Spiel vorbei? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Dann kann man es wieder neu probieren. Also diese ständige Fokussierung darauf, dass ich es schon richtig mache, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich profitabel, effizient und produktiv und funktional operiere, die möchte ich gerne ein wenig zurückdrängen, dadurch, dass wir diesen Geist des Spiels auch in unsere Lebenswelt hineintragen.
Mhm. Vielen Dank an dieser Stelle. Sind Sie dann dran, liebe Hörerinnen und Hörer? Wir freuen uns, wenn Sie uns anrufen hier im Studio 06915561 26. Die Lust am Spielen, die Freude am Spielen. Gibt es das in Ihrem Leben und wie üben Sie das aus? Erzählen Sie uns einfach ganz praktisch, wie Sie das tun, ob es zum Beispiel im Zusammensein mit den Enkeln, mit den Kindern eine Rolle spielt, ob sie Sportspiele, ob sie musikalisch sind, was immer sie für Spielerfahrungen in ihrem Leben haben, das würde uns interessieren. 069 155 6126. H2 Kultur lebenswert. Heute zum Thema Spielen. Leben ist mehr als Funktionieren. So ist die Unterzeile des Buches von meinem Studiogast Christoph Quarch, der ein Plädoyer hält für das Spielen und für das Spiel. Und was wären die Gespräche am Feiertag hier in H2 Kultur ohne Sie, ohne die Hörerinnen und Hörer? Und unter dieser Nummer können Sie mitreden, Ihre Erfahrungen zum Spielen einbringen. 069 155 6126. Und diese Nummer hat Herr Buchweiz gewählt. Ich begrüße Sie. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Buchweiz, Sie sind ein Spieler. Wir haben Sie, glaube ich, beim Spielen gestört mit der Sendung, oder?
Naja, wir spielen ja auch nachher weiter. Wir hören Ihre Sendung auch weiter.
Ja. Welche Art von Spielen betreiben Sie, Herr Buchholz?
Also ich bin 72. Ich habe aber noch 8 Kinder und ich spiele mit allen, wenn ich sie besuche. Mhm. Im Augenblick bin ich hier bei meinem Sohn. Also wir spielen Skat. In der Schule habe ich damit begonnen, im Zug zur Schule. Dann habe ich Quartett gespielt als Cellist. Mhm. Dann habe ich weiter Scrabble, alle möglichen Spielersorten, die es gibt, die ja so ein bisschen Verstand fördern oder sagen wir mal ein bisschen Flinkheit.
Mhm. Das ist Ihnen wichtig.
Ich wollte jetzt was dazu sagen. Ja. Und zwar lernte ich dadurch sehr, sehr viele Menschen kennen. Ob ich Charaktere dadurch besser erfassen konnte, das weiß ich nicht. Das ist auch eine Frage, die ich mal stelle. Dann entstanden sehr viele Freundschaften. Also jetzt noch eine spezielle Frage, da ich auch mit jüngeren Kindern zu tun habe. Die Vermischung beim Spiel, zum Beispiel beim Computerspiel, dass das Spiel eben zum Ernst wird. Dass es eben sozusagen, dass der Mensch sozusagen nicht süchtig in dem Sinne des Gewinns, sondern süchtig zu gewinnen bei einem solchen Spiel. Es gibt ja sehr viele Computerspiele.
Mhm. Beobachten Sie das bei Ihren Kindern oder Enkeln? Oder?
Ja, das habe ich schon beobachtet. Es geht aber auch um geistige Sachen zum Beispiel. Also ich habe eine Tochter, die ist Kulturwissenschaftlerin, hat aber keinen Job und hat sich dadurch verändert, durch diese Möglichkeiten.
Also Sie beklagen, dass dort eben das Gewinnen im Mittelpunkt steht, dass diese Zielorientierung im Spiel sich dann doch wieder stark einschleicht und dass das Spielerische dann so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das wäre Ihre Befürchtung?
Ja, das ist eigentlich nicht mehr das Spielen, was positiv ist, was ich so also erlebt habe in meinem Leben, sondern dass es dann eben zur Sucht wird und man immer weiter versucht, etwas zu erforschen darin, in dem Spiel sozusagen.
Herr Quaich.
Ja, danke übrigens, Herr Buchwald, für Ihren Hinweis.
Ja,
ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr das Gewinnen beim Spiel, denn Sie sagen ja, Sie spielen auch gerne Skat und ich bin halt eher der Doppelkopfer, aber ich weiß halt auch, die Spiele leben ja natürlich auch davon, dass man gewinnen möchte. Ich glaube, bei den Online-Spielen, bei vielen Computerspielen ist das Problem vor allen Dingen da zu sehen, dass die kein Ende mehr finden. Wissen Sie, wenn Sie Skat spielen, wie jetzt gerade auch mit Ihrer Familie, dann ist eine Runde rum und dann hat man gewonnen und bei der nächsten verliert man vielleicht wieder und dann gewinnt man wieder, nicht? Aber bei diesen Online-Spielen ist ja oft so, da kommt man dann von einem Level zum anderen, aber die hören nie mehr auf. Und ich glaube, da liegt ein Problem.
Da wäre sozusagen dieses Spielfeld, das Sie eben gesagt haben, das so wichtig ist, also der Anfang und das Ende. Beim Fußball haben wir die 90 Minuten, also das Abgegrenzte so ein bisschen, das ist also, das saugt einen sozusagen irgendwo hinein.
Ja, und bei den Online-Spielen ist es so, also die Spielehersteller, die werben ausdrücklich damit, dass sie sagen, dieses Spiel können sie 365 Tage im Jahr 24 Stunden lang spielen. Ich meine, da weiß man natürlich irgendwann nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und das ist eben einer der Gründe, weshalb ich immer sage, wenn ihr spielt, dann macht Spiele, die auch miteinander gespielt werden können, eben auch nicht einfach nur Mensch vor Computer, weil das ist eben auch was Sie gerade gesagt haben, Herr Buchholz. Sie haben viele Freunde beim Spielen kennengelernt. Das findet da ja alles nicht mehr statt.
Ja, ne? Ich wollte noch was dazu sagen. Die Grenzen zur Realität werden aber auch verloren bei diesen Spielen. Und ich meine, diese Spiele werden ja gespielt, ne? Sehr viel.
Natürlich, das ist ein riesiger Markt, der dahinter steht.
Kinder, nicht?
Ja. Ja. Ja, ja, das ist, da müssen wir auch tatsächlich als Eltern, und ich habe selber eben eine 11-Jährige und einen 14-Jährigen, da müssen wir wirklich sehr auf der Hut sein. Ich würde auch nicht sagen, es ist alles schlecht, was da im Internet stattfindet. Nein, da gibt's sicherlich auch wirklich tolle Spiele. Aber diese Spiele, die haben wirklich so einen Sog, fast eine magnetische Wirkung, die es gerade auch Kindern und Jugendlichen oft unmöglich macht, da überhaupt noch ein Verhältnis zuzubekommen. Und da finde ich es dann eben großartig, wenn dann die Großeltern kommen oder auch die Eltern und sagen, komm, jetzt lass uns mal die Karten rausholen und wir spielen jetzt mal wieder so ein richtig schönes altes Spiel.
Herr Buchholz, als wenn Sie gleich wieder...
Ja, da wollte ich noch ein Plädoyer dafür halten, dass es eben sehr schön ist, solche Spiele eben wie Skat und was weiß ich zu spielen, weil man einmal lernt man mit Fröhlichkeit zu verlieren.
Genau, ganz wichtig.
Und aber auch mit Fröhlichkeit zu gewinnen. Und das ist eben begrenzt auf eine Zeit. Ich habe eben einfach das Positive, möchte ich auch nochmal herausstellen.
Sie haben es doch bestimmt auch noch erlebt, dass Sie irgendwie mit Kameraden im Lokal gesessen haben und irgendwie eine Skatrunde gekloppt haben, oder?
Ja, um Schinken und sowas, ja, das gab es schon so, dass wir dann auch mehrere Partien dann hatten an den Tischen. Das habe ich aber nicht so gemocht, weil ich, da kam ich irgendwie in Stress.
Herr Buchholz, vielen Dank. Sie haben uns gut in die Sendung geholfen und jetzt wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß beim Spielen. Ich hörte, wir hatten Sie beim Skat unterbrochen mit der Sendung.
Ja, danke schön.
Alles Gute.
Tschüss. Ja, schöne Feiertage noch.
069 155 6126, die Telefonnummer hier ins Studio. Und diese Nummer hat auch Frau Ort gewählt. Frau Ort, herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, herzlich willkommen auch. Ja. Ich freue mich sehr über diese Sendung. Mhm. Und mich haben Sie nicht beim Skat gestört.
Sondern?
Ich habe mich auf die Sendung richtig vorbereitet und sehr gefreut. Mhm. Also, ich bin 77. Und mein Leben, das eine Herausforderung war, hat mich eigentlich zu einer beglückten Spielerin gemacht und hat mir auch geholfen, über viele Krisen wegzukommen.
Mhm. Das müssen Sie ein bisschen erläutern.
Ich schreibe Tagebuch, ein Lebensbuch oder ein Heilungsbuch und das sind schon ganz viele geworden und das schreibe ich einfach so vor mich hin. Es gibt einen Impuls. Und ich schreibe mich damit frei. Ich zeichne dazu. Und das ist ein wichtiger Teil meines Altwerdens, der mich trägt.
Mhm. Hat das was Spielerisches für Sie? Ist das für Sie ist das etwas, was für Sie beim Stichwort Spiel einfällt schon?
Ja, das ist für mich Spiel. Weil ich das ja wirklich absichtslos tue.
Also ich als Philosoph kann das auch tatsächlich nur unterstützen, wenn Sie das als eine Spielerfahrung erleben. Denn was Sie da ja machen, ist, dass Sie die Wirklichkeit, die Realität, also all das, was Ihnen so Tag ein, Tag aus widerfährt, im Prinzip spielerisch verarbeiten. Sie machen was damit, Sie machen was draus, Sie spielen das durch und können sich dadurch, wie Sie es gerade so schön beschrieben haben, auch wirklich auf eine freie Weise dazu verhalten. Ich finde, das ist großartig, finde ich ganz fantastisch. Ja.
Und das ist für mich auch was Schönes. Ich freue mich einfach auch dann, wenn manchmal ist ein Text wirklich gelungen oder manchmal ist eine Zeichnung gelungen und die Bücher sind einfach schön. Aber jetzt das Wichtigste, was ich erzählen wollte. Vor zwei Jahren hat es hier ein Theaterprojekt gegeben von einer freien Theatergruppe, Boat People. Und wir haben 45 Menschen ein Dreivierteljahr entwickelt.
45 Leute?
45, es waren mehrere Gruppen. Und ich habe eine Närrin gespielt. Die Närrin ist für mich ein toller Archetyp.
Ja, sehr spannend. Da konnten Sie sich mal auf eine vollkommen andere Weise selber erfahren und erleben.
Genau, ja. Und was ich da erfahren habe, auch an Kraft in mir, denn das Gedächtnis kriegt schon so Löcher und sowas, ne? Und Zipperlein kommen, aber das ist alles weg.
Spielen Sie denn da nach einer bestimmten Vorgabe? Also haben Sie einen Text, den Sie lernen, oder machen Sie Improvisationstheater?
Das wird alles entwickelt aus dem Stand.
Aus dem Stand.
Und jetzt gibt es wieder ein neues Projekt, was aber vom jungen Theater ausgeht, wo wir so Übungen machen, Konzentrationsübungen, spielerische und wo wir dann ein Stichwort haben und damit zu zweit das dann spielen aus dem Stand. Und das ist unglaublich, diese unterschiedlichen Leute, was die alles, wie unterschiedlich jemand wegen mir zum Thema vergessen umgeht.
Also Sie kriegen ein Stichwort und dann sind Sie quasi eingeladen, paarweise das zu improvisieren.
Ja. Und wie gut die alle sind.
Ja, finde ich fantastisch.
Ich erzähle das deswegen, ich habe mich auch richtig angestrengt, dass ich jetzt hier drankomme. Ich erzähle das deswegen, weil ich wirklich den älteren Menschen raten will, macht was, probiert was aus. Man kann nur gewinnen, man verliert nicht.
Ja, also diesem Ratschlag vor Ort, dem würde ich mich gerne anschließen. Was meint ihr, Hofmeister? Ja.
Auf jeden Fall. Ich frage mich allerdings, sind Sie jemand, der besonders extrovertiert ist von Hause aus, der sich besonders leicht tut, in solche spielerischen Dinge sich hineinzubegeben? Oder würden Sie sagen, ach, wenn das Umfeld stimmt, dann kriegt man den Schubs auch von den anderen, dann kann man das einfach mal wagen?
Also, ich muss dabei schon über meinen Schatten springen. Aus dem Stand heraus was zu spielen, wo überhaupt nichts da ist, was denken die anderen von mir? Und aber ich bin inzwischen so begeistert, dass diese Selbstblockaden überhaupt keine Macht mehr haben.
Finde ich sehr interessant, was Sie da sagen. Und wie erleben Sie das? Ich meine, Sie haben dann ja auch quasi so einen Spielraum. Ich weiß nicht, ob Sie auch auf einer kleinen Bühne stehen oder ob Sie...
Ja, wir sind richtig im Theater.
Genau, da wissen Sie, okay, jetzt wird gespielt. Und das ist ja wahrscheinlich so, dass es Ihnen das quasi die Schwelle senkt, sodass Sie sich dann eben auch auf eine ganz andere Weise da mal zeigen können, oder?
Ja, und Sie müssen sich auch vorstellen, wir haben einfach auch gute Leute, die das mit uns machen.
Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass Sie Leute haben, die Sie auch in die Hand nehmen und ein bisschen da über die Schwelle helfen, ne?
Und es ist so ein Klima von Akzeptanz, ja. Und dann wird das eigentlich, es wird immer stärker.
Also da haben Sie tatsächlich, wie ich das sagen würde, die wichtigsten Dinge, die ein Spiel auszeichnet, alle miteinander versammelt. Sie haben eine Gemeinschaftserfahrung, Sie machen was miteinander. Ja. Sie machen etwas, was wirklich seinen Sinn in sich selber hat. Es geht nicht darum, dass Sie da irgendwie besondere Verdienste sich miterwerben, sondern Sie spielen, weil Sie Spaß dran haben. Und Sie können etwas zeigen, etwas zur Darstellung bringen, was normalerweise in Ihrem Alltag, die Närrin zum Beispiel, eben gar nicht stattfinden würde. Ja. Und das in der Summe tut Ihnen gut.
Was ich in meinem Leben nicht konnte.
Ja, das ist doch fantastisch. Und dass Sie im Spiel diese Möglichkeit haben.
Ich bin auch ganz begeistert.
Ja, wobei ich sagen würde, ich finde es übrigens toll, dass Sie das eben auch wenn ich das so sagen darf, im fortgeschrittenen Alter machen. Aber ich glaube, dass es auch für die jungen Leute ganz wichtig ist, sowas zu machen. Und ich würde immer gerne auch dazu inspirieren, eben mal in die Theatergruppe zu gehen und was auszuprobieren. Ich glaube, das ist besser, als immer nur vom Computer zu sitzen.
Das ist, ich kann gar nicht Computer.
Das ist, glaube ich, dann eine biografische Geschichte, dass wir das alle erst in den 90ern so richtig mitbekommen haben.
Ja.
Frau Ort, ich danke Ihnen sehr für diese Erfahrung und wünsche Ihnen noch weiter Freude beim Zuhören in der Sendung, denn wir hoffen auf weitere Anrufe und Lebenserfahrungen zum Thema Spielen unter der Telefonnummer 069 155 6126. Das war Luigi Boccherini mit dem Quintett A-Dur. Es spielte das Petersen-Quartett und der Mann Nummer 5 war Ulrich Knerzer mit der Viola. Hier ist HR2 Kultur lebenswert und es ist gleich genau 18 Uhr. Noch bis kurz vor 19 Uhr wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Heute rund um das Thema Freude am Spielen. Wir haben schon das große Wort von Friedrich Schiller gehört. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Und wir wissen, das habe ich dem Buch meines Studiogastes Christoph Quarch entnommen, dass Friedrich Schiller gerne blinde Kuh gespielt hat, weil er nämlich spielerisch mit seiner späteren Frau Charlotte und deren Schwester näher kommen wollte.
Ja, auch die Erotik ist ein Spiel.
Ach, die Erotik ist auch im Spiel, genau. Ja, aber was spielen Sie und mit wem hat das Spiel in Ihrem Leben einen Platz? 069 155 6126, das ist die Telefonnummer ins Studio und ich begrüße jetzt am HR2 Kulturtelefon Frau Schmöhi. Ich hoffe, ich habe Ihren Namen korrekt ausgesprochen.
Soweit das möglich ist. Das ist ukrainisch und ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird.
Sie wissen es selber nicht.
Ich bin ein Frankfurter Schlüppchen. Ich habe das angeheiratet.
Sehr schön. Ja, aber erzählen Sie uns, was Ihnen bisher im Verlauf der Sendung, was Sie angeregt hat, anzurufen. Ihr Beitrag zum Thema Spielen.
Ja, das Thema ist mein Lebensthema, würde ich sagen. Ich habe also ein Lehrerstudium gemacht und ich habe selber 3 Kinder alleine großgezogen. Und war auch natürlich selber in Schulen, in verschiedenen Schulen, Zwergschulen und Gymnasien und was weiß ich was. Und habe mir da immer Gedanken darüber gemacht. Und da ich als Mathematiklehrerin mit rechenschwachen Kindern zu tun gehabt habe in der Förderstufe, 20 Kinder, die Mädchen dumm und die Buben aggressiv und bösartig, so wurden sie ungefähr eingeschätzt. Und habe dann mit denen mit Spielen gearbeitet, habe Spiele entwickelt dafür und habe die alle dann zum Hauptschulabschluss gebracht. Letztendlich ohne meine weitere Hilfe, ich war der Referendarin nur. Und dann hinterher hat sogar die Hälfte von denen, es waren also 20, ungefähr 10, haben dann sogar einen Realschulabschluss gemacht.
Das heißt,
und eine Schülerin ist sogar später in den Börsenparketthandel gegangen.
Sie haben Ihren Schülerinnen und Schülern spielerisch das Rechnen beigebracht?
Ja, nicht nur Rechnen, also Mathematik. Das war dann schon, die waren in der Förderstufe dann im Alter von 10 bis 14, je nachdem, wie oft sie sitzen geblieben waren oder später eingeschult oder sonst was. Ja, also ich habe mir eben, ich wollte eigentlich da auch eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben und habe dann Material gesammelt. Aber meine eigene Erfahrung ist eigentlich ich habe also sehr viel mit Tieren zu tun gehabt, mit Hunden, mit Pferden und auch Kühen. Mhm. Und habe also die beobachtet auch und habe festgestellt, also dass eben das Spiel offensichtlich von der Natur die gottgegebene Lernmethode ist, um alles zu üben, was man für das Leben braucht.
Ja, das ist definitiv so.
Also da gibt es keine Schulen, ne?
Das ist definitiv so. Und das ist im Prinzip auch das, was eben die Hirnforschung heute so auch bestätigt, ja, nach deren Erkenntnisstand, dass wir eben über diese wunderbare Gabe des spielerischen Lernens verfügen und dass eben in der Tat man durchaus sagen kann, dass auch schon Tiere zu spielen vermögen und gerade da das Spiel zum Einsatz kommt, wo es darum geht, eben Dinge durchzuspielen, zu erproben, kennenzulernen, die sie halt für ihr späteres Leben dann auch tatsächlich brauchen.
Ja, Frau Schmöck, haben Sie dann noch weitere Erfahrungen in der Pädagogik gemacht als Lehrerin und würden Sie aufgrund dieser Erfahrung dann sagen, dass das Spielen insgesamt beim Lernen zu kurz kommt und dass man mehr rausholen könnte insgesamt, wenn man mehr spielerisch lernen würde?
Viel zu kurz, auch in der Lehrerausbildung. Ich habe später noch weiter studiert, eben auch um da Material zu sammeln und Referate gemacht. Also viel zu kurz. Denn Tiere haben ja gar keine anderen Möglichkeiten. Da gibt es keine Schule, keine Lehrer und keinen Zwang. Also alles das ist eben, ich will nicht sagen, dass Lehrer falsch sind, aber der Zwang ist falsch. Also jegliche Angst ist falsch. Und die meisten Spiele, die bei uns als Spiele verkauft oder genannt werden, sind gar keine Spiele. Also Fußball zum Beispiel, das sind ganz verbissene Wettkämpfe.
Na, da würde ich widersprechen.
Ich weiß, ich habe gehört, Sie waren da tätig. Also solange Sie als Amateur zu Ihrem eigenen Vergnügen spielen, ist das was anderes. Aber wenn Sie als Profifußball oder auch Boxkämpfe oder das sind ja keine Spiele, aber auch olympische Spiele, was ist da noch Spiel?
Ja, das ist
ganz ein wahnsinniges Üben vorher und Körper mit Körperverletzung, also weit eigentlich über das, was von Freude oder Funktionslust da eben vorhanden wäre eigentlich.
Mhm. Ja, Frau Schmöll, da muss ich jetzt dann doch nochmal eine Lanze brechen für die Sportspiele und auch für das Fußballspiel. Wer das spielt, und das kann ich Ihnen nur aus eigener Erfahrung wirklich sagen, der tut das auch mit sehr großer Freude und dass man dafür auch natürlich übt und trainiert, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ich meine, wenn man Musikspiele spielt oder Schauspiele spielt, muss man dafür ja auch üben. Aber der springende Punkt ist tatsächlich der, und da habe ich mich jetzt wirklich auch, als ich dieses Buch ausgearbeitet habe, sehr intensiv mit beschäftigt. Sie können eigentlich auch ein Spiel wie Fußball nur dann gut spielen, wenn Sie dabei nicht an das denken, was Sie vielleicht am Ende an Gewinnprämie, an Siegprämie mit davon vom Platz wieder runternehmen, sondern der Sinn des Spiels liegt wirklich immer in dem Spielvollzug selber. Dafür sind manchmal auch Gewinnspiele wirklich gut, ja, weil sie eben diese Dynamik des Gewinnenwollens dazu verwenden, dass Menschen ihre Potenziale richtig zur Entfaltung bringen können. Deswegen habe ich immer ein Unbehagen dabei, wenn man aus pädagogischen Gründen auf Gewinnspiele verzichten möchte. Ich glaube,
das
es darf.
Ich ja nicht.
Okay, dann haben wir uns.
Das ist nicht so gesehen.
Okay.
Also ich meine, dass jemand beim Spiel gewinnen möchte. Das ist ja sozusagen die Funktionslust, wo er seine Kräfte messen möchte, egal auf welcher Ebene, geistig oder körperlich, mit anderen. Aber in dem Moment, wo ein Zwang darin liegt oder entsteht, der also oder eine Angst, ja, also sich zu blamieren, genau, oder was auch immer.
Da ist das dann, Spiel vorbei.
Oder Angst vor Bestrafung, mhm, vor Ausgrenzung, ja, ach du kannst das sowieso nicht. Also die Piaget hat da sehr schön beschrieben, wie die Kinder durch Spiele in Spielgruppen, also freien Gruppen, Straßenkinder wegen mir, mhm, reinwachsen, in die, also sozialisiert werden. Ja, indem sie eben als Mitspieler sozusagen geduldet werden, Zubringer, ja, oder Ballholer oder sonst was, bis sie reingewachsen sind. Das ist eben das, was bei Tieren auch so ist. Mhm. Und ich würde sagen, solange das so diese naturgegebene Entwicklung nimmt, ist das gut. Aber was wichtig ist, ist, dass eben die Entscheidungsfreiheit besteht, aufzuhören, wann man will, oder nur das Risiko einzugehen, was man wirklich möchte. Mhm. Nicht durch Zwang von außen irgendwie, und dass man also auch eben Dinge sich aussuchen kann, wie man es machen möchte. Also alles, mhm, ich habe also dann für die Kinder Spiele entwickelt, und dann konnten die sich auch wählen, wie sie das machen.
Ja. Ja?
Und Gedanken reinbringen. Und die haben sich als so erfinderisch gezeigt, dass ich also ganz überrascht war selber. Und es hat mir also so einen Spaß gemacht, mit diesen Kindern zu arbeiten. Mhm. Ich will gar nicht arbeiten sagen. Also, Entschuldigung. Und ich finde eben, also gerade im Rechnen, da kann man mit Würfel spielen. Da können nämlich auch die allerschlechtesten Rechner gewinnen. Mhm. Da geht es nicht um den, der schneller rechnet oder so, sondern da braucht man gar nicht selber rechnen müssen. Das lernt man dann, ja, so nebenbei, wenn die anderen das einem so beibringen. Ja.
Vielen Aber Dank, man Frau Schmee. Muss
Dinge eben üben.
Vielen, ja, Dank für diese Anregung. Ich glaube schon, dass wir vielleicht noch mal über das eine oder andere, was Sie angeregt haben.
Ich würde mich gerne mit Ihnen mal auch noch hinterher irgendwie. Auch
noch haben Sie vielen Dank erstmal für Ihre Beiträge. Und ich begrüße jetzt, weil Frau Steller schon eine ganze Zeit wartet, zunächst mal Frau Steller. Ja, einen schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich mache es kurz. Ich wollte nur sagen, ich bin eine begeisterte Spielerin und habe leider wenig Resonanz in meiner Altersgruppe. Mhm. Aber ich habe Gott sei Dank vier Enkelkinder, und mit denen spiele ich sehr, sehr gern. Und ich merke dann, wie wir alle befreit sind und viel lachen können. Und die Kinder ihre Smartphones weglegen und vergessen, das finde ich wunderbar.
Was spielen Sie denn mit Ihren Enkeln, Frau Steller?
Ja, also das sind so Personenraten zum Beispiel, mhm, oder dass zwei Gruppen sind und eine Gruppe weiß jetzt nicht, wer, also das Kind muss zum Beispiel irgendwas darstellen oder ich muss was darstellen, pantomimisch.
Ah, der ist bestimmt auch lustig.
Draufkommen, ja. Ja. Und dann machen wir auch Spiele, wo man Pfand auslösen muss dann, und das ist natürlich eine Mordsgaude. Und das befreit wirklich uns alle, wenn wir das machen. Und das andere ist, dass ich musiziere. Ich spiele Geige und ich spiele in drei Kammermusikgruppen. Und wir spielen ohne Stress, ohne dass jetzt gefordert wird unbedingt. Ich meine, wir haben ein bestimmtes Niveau natürlich, sodass das Zusammenspiel auch gut klingt. Aber wir sind gegenseitig sehr tolerant. Wenn einmal wer falsch spielt oder aussteigt, ist das kein Problem. Und da merke ich halt, dass sich die Menschen unheimlich öffnen. Ja, das können ganz unterschiedliche Menschen sein mit unterschiedlichen politischen Interessen. Und trotzdem das gemeinsame Musizieren, das verbindet und öffnet unglaublich. Und das macht mich sehr glücklich.
Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, Frau Steller. Das finde ich klasse, dass Sie das erwähnen. Nämlich, dass das Spiel tatsächlich Menschen über soziale, kulturelle, religiöse Grenzen sogar hinweg verbindet. Spielen kann man tatsächlich mit jedem, ja, wenn man eben sich auf das gemeinsame Spielarrangement einlässt. Ne? Und ja, wenn Sie halt dann mit anderen musizieren, ich weiß nicht, ob die jetzt das gleiche Alter sind wie Sie oder aus der gleichen Gegend kommen.
Ja,
aber
ja, wir sind alle 60 plus.
Okay, aber Sie können auf eine Weise miteinander kommunizieren und im Gespräch sein, die Sie wahrscheinlich alle irgendwie froh und glücklich macht, oder?
Mhm, ja, ausgesprochen, ja. Und das ist wirklich schön, das möchte ich auch weiter bewahren. Und ich möchte, dass mehr Leute spielen, ja. Also ganz einfache Gesellschaftsspiele, das verbindet dermaßen. Mhm. Und ja, deswegen finde ich Ihre Sendung auch so toll. Mhm. Deswegen habe ich auch angerufen.
Ich vermute mal für die Kinder, also um das nur als letzten Gedanken einzubringen, für die Kinder ist es natürlich auch einfach eine gute Erfahrung, dass Erwachsene sich einfach auch mal auf Dauer auch ein Stück einlassen auf diese Welt des Spiels, in der man sich so wohlfühlt. Also dass man einfach da auch diese Zuwendung hat, dieses Gemeinsame.
Ja. Ja, das ist ganz richtig, ja.
Frau Steller, ich danke sehr für Ihren Anruf und sage nochmal die Telefonnummer 069 155 6126. Wir freuen uns nämlich noch über viele, viele weitere Erfahrungen hier in dieser Sendung. Out in the Fields, das Christoph-Oeding-Trio hörten wir und hier ist HR2 Kultur mit Lebenswert, die Lust und die Freude am Spielen. Das ist unser Thema am zweiten Weihnachtsfeiertag bei den Gesprächen zum Feiertag. Wir haben Sie gebeten, uns Ihre Spielerfahrungen mitzuteilen und das Telefon, der Telefondraht glüht heiß, wenn ich das mal so im Bild sagen darf. Und ich begrüße jetzt Herrn Rinn am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Hofmeister.
Herr Rinn, Sie haben gesagt, dass Sie so einige Erfahrungen mit dem Spiel haben, ja, auch verschiedenster Art. Sagen Sie uns das mal.
Die erste Erfahrung, die ich als Erinnerung habe, ich bin jetzt über 80 Jahre, ist, dass ich mit etwa 4 Jahren eine elektrische Eisenbahn geschenkt bekommen habe. Und die Onkels und der Vater spielten damit, aber ich hatte die kleinen Pferdchen aus Holz in Fingernagelgröße. Die habe ich sortiert und ich war vollauf zufrieden, denn ich kannte Tiere, Pferde und Kühe auf der Weide und das war für mich das Spiel. Mhm. Das heißt, ich sage, das Spiel fand im Kopf statt bei mir und die Form, die ich sah, über meine Augen.
Ja.
Das war die erste. Und jetzt gehen wir auf die letzte. Jetzt ist ein Berufsleben hinter mir und ich sehe einen Alabasterblock vor mir und ich habe die ganze Zeit gesagt, was wird er wohl werden? Das heißt, ich bin ja kein ausgebildeter Bildhauer. Was will ich aus ihm herausbekommen? Und ich habe jetzt vor mir ein etwas noch so 10 Kilo, 15 Kilo schweren Alabasterblock, der ein Horngewalt darstellt. Und ich habe praktisch ein Urgehörn daraus gemacht. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe ja etwas besiegt damit. Und dann habe ich mir so ein kleines Haiku dazu gebastelt, auf Anregung von anderen. Die Horngewalt ist das Haiku Albtraum Minotaur. Er legt jetzt, das heißt, der Minotaurus war die Urangst, die auch früher Menschen hatten in der Antike. Und jetzt sehe ich, ich habe etwas zum Besiegen hergeschafft. Und das steht für mich als ein Erfolg. Und das ist alles in meinem Kopf passiert. Und ich habe praktisch ein Solitärspiel in meinem Kopf gemacht.
Herr Rinn, würden Sie denn sagen, dass Sie mit dem Alabasterblock gespielt haben?
Ja, ich habe erst mal versucht, ihm was zu entlocken. Und dann plötzlich sehe ich, dass das gar nicht so will und dass an sich eine Form ihm praktisch aufzeigen wird, die in meinem Kopf ist, aber mit den Händen nicht ganz einfach so zu realisieren ist. Und
interessant, also Sie haben im Prinzip ja so eine Art Gespräch geführt mit diesem Alabasterblock, so ein also spielerisches Gespräch, richtig?
Wenn ich das früher mal in dem anderen Diskussionsbereich, da ist das Du erwähnt worden.
Ja.
Ob so ein Block ein Du ist, das weiß ich nicht, das ist mir zu elitär.
Aber der sagt Ihnen was, dieser Block, oder?
Der sagt, jetzt ist es erreicht. Das heißt, wenn ich ihn jetzt nicht, es geht ja mit jedem Schlag, als Bildhauer aus meiner Erfahrung, die ich jetzt ein paar Tage habe, kann ein Schlag sein und er ist kaputt. Und jetzt ist er aber nicht kaputt gegangen, sondern er hat sich realisiert in einem Gehirn.
Ja.
Wie so einem Bullengehirn, wenn Sie sich das vorstellen, mit etwas ganz schön groben Form, aber wunderbar in der Form des Horns, was ein Naturhorn ist. Und dann sage ich, jetzt hat er mir eine Angst weggenommen.
Da hat sich was gezeigt, oder?
Bitte?
Da hat sich was gezeigt in diesem Spiel. Da ist etwas ans Licht gekommen, was sonst wahrscheinlich nicht ans Licht gekommen wäre.
Ja, also was ich praktisch erst geboren habe in meinem Kopf.
Ja, das heißt, wenn ich das mal dazu sagen darf.
Als eine Kopfgeburt an, ja.
Eine Kopfgeburt, ein schönes Thema, ja. Aber ich finde, das ist ganz wunderbar, was Sie da beschreiben, weil es zeigt halt, was das Spiel auch an kreativem Potenzial in sich birgt. Ne? Sie lassen sich ja ein auf diesen Alabasterblock, den Sie haben. Sie führen fast eine spielerische Kommunikation mit ihm und dabei kommt dann etwas ans Licht, was sich außerhalb dieses Spiels, der Minotaurus, das Horn, die Angst, all das, was da dranhängt, hätte sich das ja niemals zeigen können.
Nee, hätte sich nicht gezeigt. Und es ist für mich auch eine Verblüffung und ich meine, jetzt steht er hier und ich bin eigentlich immer mal im Anblick und mit der Hand fahre ich über die weiche Form, die anderen Formen, die ist wie so ein Jäger praktisch. Ich sage immer, die, Und seitdem sehe ich alle Jagdsammlungen in den Fürstenheuer als Beispiel einer überwindenden Versuchs, eigentlich die eigene Angst zu überwinden. Und das ist ein bisschen weit gedreht.
Finde ich erstaunlich, was quasi dieses kleine, kunstvolle Spiel, was Sie da mit dem Alabasterblock gespielt haben, was ja dafür eine ganze Welt aufgeht.
Ja, ich bin manchmal erschreckt, ja.
Ja, die sieht dann auch die Welt mit anderen Augen irgendwie sehen.
So ist es, ne? Ja.
Aber das, was Herr Rinn beschrieben hat, ist ja im Grunde sozusagen der Urvorgang in der Kunst, nicht?
Genau.
Also sozusagen, man hat ein Material und man hat vielleicht eine Idee, aber das Material hat eben auch Vorgaben und plötzlich zeigt sich etwas und es ist etwas da, mit dem niemand gerechnet hat.
Der Herr Rinn als Bildhauer spielt mit dem Stein, der Maler spielt mit seinen Farben, der Komponist spielt mit den Tönen. Aber gerade, es muss ja dabei nichts rauskommen. Er weiß ja, Sie haben ja selber nicht gewusst, Herr Rinn, nicht, was am Ende dabei rauskommt.
Und ich habe immer mit dem Risiko gelebt, dass es kaputt geht. Ja? Mhm. Denn das ist dann ich könnte kleben, aber das ist
da
nichts mehr.
Dann haben Sie das Spiel halt verloren, aber macht ja nichts. Ja.
Herr Rinn, weil das so interessant ist, jetzt Ihnen zuzuhören, Sie haben nicht nur als Bildhauer Erfahrung mit dem Spielen und als Eisenbahner, als Vierjähriger, sondern Sie haben auch gesagt, Sie machen Kugelstoßen, also ein Sportspiel.
Ja, als Sport hatte ich dann, der Bewegungsablauf ist sehr kompliziert bei vielen sportlichen Übungen und man lernt es vielleicht im Unbewussten, aber da ich nun ausgerechnet einen Lehrer hatte, der Kugelstoßen mit mir machen wollte und die Bewegungsabläufe praktisch in den Körper hinein komponierte, der sich immer dem widersetzte. Und zu guter Letzt hat man gar nicht mehr gemerkt, dass man eine Weite erzielen wollte, sondern das Ergebnis der Bewegungsstudien war eine Weite. Und das ist gar nebengegangen, ganz genau. Denn es ist ja auch in Begrenzung, da gibt es den Kreis. Sie sehen es, jeder, der Sport, Leichtathletik macht, kann das sehen. Es bedarf einer ungeheuren Einübung. Aber manchmal macht man es, das Ergebnis zu erzielen. Das ist vielleicht hinterher. Aber ehrlich gesagt, es war am schönsten, wenn man die Bewegung im Sinne des Kontrolleurs gut geführt hat.
Das heißt, Sie beschreiben jetzt das Kugelstoßen und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe selber nie Kugelstoßen gemacht, aber ich habe jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter den Fechtsport für mich entdeckt. Ja? Und das ist eben auch so ein Spiel, wo eben es gerade im Wesentlichen darauf ankommt, mit dem eigenen Körper zu spielen. Nicht? Da wird ja Ihr Körper wird im Prinzip zu Ihrem Spielzeug, so wie als Künstler der Marmorblock oder der Alabasterblock Ihr Spielzeug ist. Und dann, man spricht ja vom Spiel der Muskeln, wie man auch vom Spiel der Wellen, dieses Hin und Her der Bewegung, wo irgendwo kommt der Punkt, wo Sie das Gefühl haben, jetzt stimmt's, jetzt passt's und das macht dann doch glücklich, oder?
Ja, und das ist, selbst wenn da der Schiedsrichter sagt, es ist nichts gewesen oder aber übergetreten, ist ja da die Folge davon manchmal. Mhm. Bei Ihrem Fechter wird man sagen, der ist vielleicht nicht gelungen.
War ungültiger Treffer, ja genau.
Dann müsste man auf den Schiedsrichter sauber sein und das ist man dann aber vielleicht gar nicht.
Nein, wenn die Bewegung schön war, ist man glücklich, ja. Ja,
Herr Rinn, vielen Dank für zumindest mal drei starke Eindrücke, die Sie uns hier hinterlassen haben über Ihr Leben als spielfreudiger Mensch. Vielen Dank dafür und einen schönen Feiertagsabend Ihnen noch. Es gibt nämlich noch einen weiteren Anrufer in dieser Runde, das ist Herr Bechdorf. Schönen guten Abend.
Bechdorf, recht schönen guten Abend.
Ja, habe ich Ihren Namen etwas falsch ausgesprochen? Hoffentlich nicht.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn man ihn kennt, ist es einfach.
Jetzt gehen wir bei in den Bereich Computerspiele oder Spielen mit Computern.
Ja, im Prinzip ging es darum, einen neuen Computer, der war gebraucht, einzuweihen. Und da war ein Programm drauf, also so Windows, und das ich noch nicht so richtig kannte. Und dann habe ich einfach mich spielerisch der Sache genähert, weil eine richtige Gebrauchsanleitung gab es nicht dazu. Und das hat wunderbar funktioniert.
Aber Herr Bechdorf, was heißt denn für Sie, ich habe mich dem spielerisch genähert? Was ist das Besondere daran?
Naja, das beschreiben Sie ja die ganze Zeit. Spielerisch genähert, indem ich einfach ausprobiert habe, was passiert.
Und auch auf das Risiko hin, dass was schief geht?
Auch auf das Risiko, dass schief geht. Aber ich habe schon vorhin angedeutet, wenn man sich in ein Auto setzt und keinen Führerschein hat, dann geht man ein gewisses Risiko ein. Also ich kenne mich schon mit Computer ein bisschen aus, aber ich habe mich der Sache einfach spielerisch genähert, habe gedacht, was passiert, wenn ich das mache, wenn ich jenes mache.
Okay, also Sie probieren einfach mal was durch.
Ja.
Versuch und Irrtum sozusagen. Und ich glaube, das ist ja eine Zuwendung, die für uns, für viele, die meisten von uns ist ja Computer ein Buch mit 7 Siegeln. Da sieht man also, da steht eine Kiste und man weiß im Grunde gar nicht, was da so vor sich geht. Und Sie haben sich so ein bisschen spielerisch da reingefuchst eigentlich. Ne?
Ja, genau. Mhm. Aber wenn ich kenne mich schon mit Computern ein bisschen aus, so ist es nicht. Aber ja, dadurch konnte ich mich der Sache spielerisch nähern.
Herr Bechtorff, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie dann ja auch so eine Art Gespräch mit dem Computer gespielt. Sie haben was probiert, der hat Ihnen Antwort gegeben und dann haben Sie was Neues ausprobiert. Und es ist irgendwie dieses Hin und Her, dieses spielerische Hin und Her. Ne? Macht Ihnen das auch Spaß, sowas zu machen?
Naja, wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte, hätte ich es ja nicht gemacht.
Manchmal macht man auch Dinge, die einem keinen Spaß machen, aber es ist schön, wenn Sie es so sagen können.
Ja, natürlich, aber das ist dann wieder das Erzwungene. Ich meine, die Lehrerin, die da vorhin dran war, hat das ja auch gesagt, na, das ist dann erzwungen und so weiter. Und vieles beruht auf einem gewissen Zwang. Ne?
In unserer
gerade Schule.
Ja. In der Art, wie wir die Welt, und wie wir die Welt erkunden.
Ich war jetzt verblüfft über das Thema der Sendung, weil das bestätigt praktisch das, was ich schon öfter praktiziert habe.
Herr Bechtorff, vielen Dank für diese Erfahrung mit dem Computer. Und das war nicht das Computerspiel, da war ich kurz auf einer falschen Spur, sondern Sie spielen mit dem Computer, um ihn zu erkunden. 069 155 6126, die Telefonnummer hier für hr2 Kultur lebenswert. Wolfgang Amadeus Mozart aus der Jupiter-Sinfonie war das Menuett. Sie hören hr2 Kultur und es ist lebenswert, die Gespräche am Feiertage. Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden. Sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen. Das ist ein Zitat des amerikanischen Arztes und Essayisten Oliver Wendell Holmes aus dem 19. Jahrhundert. Und das scheint auch für Frau Fendt zuzutreffen, die ich jetzt ganz herzlich am Telefon begrüße. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Fendt, Sie haben eine Spielerfahrung, auf die wir schon sehr gespannt sind.
Ja, ich habe vor einigen Jahren eine Handspielpuppe geschenkt bekommen. Das ist ein Rabe mit einem gelben Schnabel und etwas unmöglichen schielenden Augen. Man fährt also mit der einen Hand da rein und man hat ganz schnell eben das, was Sie auch gesagt haben, ein Du.
Ja.
Und was da vorhin schon besprochen wurde. Mhm. Und das ist wunderbar, weil man kann damit erstmal selber, also auch für sich selbst, Sachen, die einen ärgern oder wo man sich aufgeregt hat, von sich trennen. Das heißt, dieser Rabe antwortet.
Also Sie reden mit ihrem Rahmen?
Genau. Ach, erst hört er zu, dann aber antwortet er auch. Und er hat auch eine andere Stimme. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil dadurch ist es wirklich dann das Problem von einem getrennt. Dadurch, dass der auch einfacher ist und einen einfacheren Kopf hat, also halt nicht so kompliziert denken kann, reduziert er eben halt auch manches auf andere Punkte.
Frau Fendt, wenn ich mir das jetzt gerade so richtig vorstelle, also Sie haben ein Thema, das Sie beschäftigt und dann holen Sie Ihren Raben und setzen sich mit dem hin und halten so ein Schwätzchen mit dem.
Genau.
Und Sie wissen vorher noch nicht genau, was der sagen wird, oder?
Nein, ich weiß es überhaupt nicht. Ja. Das entwickelt sich. Und manchmal ist es so, dass es sich so entwickelt, wie ich das nie gedacht hätte, dass es sich entwickeln könnte. Also selbst wenn ich wütend war über irgendwas, sagt er irgendwann mal so Dinge, die so komisch werden, dass ich dann zum Schluss lachen muss. Also das ist einmal eine Selbstheilung fast.
Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Thema, was Sie da ansprechen.
Und jetzt passen Sie auf.
Ja, ich bin gespannt.
Was noch dazugehört, ich habe also vor Jahren, also als meine Mutter noch lebte, habe ich dieses Tier mitgenommen ins Altersheim. Mhm. Und wir sind dann in die Cafeteria gegangen, an mehreren Tischen gab es da so Möglichkeiten zum Kaffee trinken. Und es war relativ voll besetzt. Und ich hatte mit meiner Mutter, die hatte Geburtstag, da waren auch noch Leute da, und habe mit ihr so ein bisschen was mit diesem Raben gespielt. Und meine Mutter hat erstens mal total drauf angesprochen. Das war wirklich, sie hat nicht mehr mich angeguckt, sondern nur noch den Raben. Und auf einmal wurde es ringsherum ganz still.
Und alle wollten
und
wissen, was der Rabe sagt.
Die Leute haben auch alle zugehört. Ja. Und es war so toll, weil es hat so viel Spaß gemacht. Und es ist ja dieses Tier wurde dann ja manchmal auch frech und ein bisschen ungezogen oder ist auch schnell genervt. Also alles, was man sich selber als nicht traut oder fragt, stellt Fragen, die man nicht stellen würde. So zum Beispiel, was isst denn du da Scheußliches oder so, ja? Mhm. Das würde man ja nie sagen.
Aber Frau Fenf, was Sie da erzählen, das ist wirklich was ganz Kostbares. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das jetzt in unsere Sendung hier mit haben einfließen lassen, weil das ist, wenn man es genau nimmt, eigentlich die älteste, ursprünglichste Form des Spieles, die es überhaupt gibt. Nicht? Wir können uns das vorstellen, unsere Vorfahren, die saßen irgendwie beim Lagerfeuer und haben einen Raum abgegrenzt, in dem dann eben solche Spiele stattfanden. Da kam dann der Medizinmann oder der Schamane und hat halt auch mit einer Puppe in der Hand etwas von den Göttern oder von den Geistern des Stammes plötzlich zur Sprache kommen lassen. Ja? Und darin hat auch immer eine ganz starke heilende Kraft gewohnt. Einfach deswegen, weil sich durch dieses ganz einfache Spielarrangement, was sie da mit ihrem Raben erzeugen, eben Dinge zeigen können, Dinge zu Wort kommen können, Dinge zur Sprache kommen können, die sie wahrscheinlich sonst so im ganz normalen Gespräch gar nicht zur Sprache bringen könnten. Und von daher ist es ein wunderbares Beispiel im Kleinen dafür, dass Spielen wirklich eine ganz starke heilende Kraft hat, weil es uns eben erlaubt, vielleicht auch so Schattenanteile von uns, unterdrückte Anteile von uns ans Licht zu bringen.
Ja, das ist ja der Vorteil. Dieser Rabe darf ja frech sein. Ja, das nimmt man dem ja nicht übel. Das dürften wir gar nicht machen.
Genau, weil es im Spiel ist es erlaubt.
Ja. Aber dieser Rabe darf das, weil der ist ja so goldig irgendwie. Mhm. Aber es wird dann auch wieder reduziert und das finde ich halt immer das Spannende. Wobei ich auch sagen muss, also ich bin schon manchmal fast ein bisschen erschrocken, wie sich das dann entwickelt hat, weil das hat sich so entwickelt, das hat er dann, habe ich gedacht, hups, was ist denn jetzt passiert?
Da hat der Rabe Ihnen Dinge
so
gesagt?
Weil sich das so von mir wegentwickelt hat. Der hat ein richtig eigenes Leben geführt dann.
Ja, und dann können Sie auf diese Weise tatsächlich auch Dinge über sich selber in Erfahrung bringen, von denen Sie vorher gar nichts wussten.
Richtig, ja, genau. Und es macht dann Spaß und wie gesagt, also damals, die Leute waren alle richtig froh und meine Mutter hat immer dann gefragt, mein Rabe heißt auch noch Carlos, aber nicht Don Carlos, da legt er immer sehr viel Wert drauf.
Ah, okay, der scheint ja die Sache sehr ernst zu nehmen.
Okay, aber so geht's schon eine gewisse Bildung hat er schon auch im Kulturbereich. Also
na klar.
Insofern haben Sie da ja wirklich einen Raben an Ihrer Seite. Da wünsche ich Ihnen noch eine lange Zweisamkeit.
Ja, vielen Dank. Genau, sagen Sie dem Carlos einen schönen Gruß von uns hier vom Radio.
Jawohl, mache ich.
Ja, es ist so, das artet auch schon wieder in was Spielerisches aus hier. Allein die Tatsache, dass wir uns das vorstellen, wie das so ist, sehr, sehr schön.
Ja, der Rabe saß hier mit am Tisch. Der Carlos.
Hier ist HR2 Kultur lebenswert und Frau Weber ist am Telefon. Guten Abend, Frau Weber.
Ja, guten Abend in die Runde.
Sie sind auch ganz erheitert, so ein bisschen.
Ja, ich habe ja eben noch zugehört und musste darüber auch lachen und kann da auch gleich anknüpfen.
Ja.
Ich möchte es nicht so lange machen, ja. Dass nämlich im Spielen auch eine gewisse Art Humor liegt, sehr oft. Das ist wunderschön. Und ich habe angerufen, weil ich jetzt schon seit 7 Jahren Kinderfrau bin, hier in Frankfurt. Das bedeutet, ich gehe in die Familien zu Kindern und betreue sie dort. Und habe also alle Altersstufen schon gehabt, ungefähr so bis 8 Jahren. Und die letzte Zeit mehr mit Kleinen bin ich zusammen. Und im Moment bei einer Familie, die Zwillinge hat, die sind jetzt mittlerweile 2,5 Jahre, 2 Buben. Und die sind total, total süß. Und ich bilde mir ja ein, dass ich gut mit Kindern kann, weil ich selbst ziemlich gelöst bin und immer Spaß haben will mit den Kindern, die auch sehr frei agieren lasse, viel erlaube. Und wenn ich die dann hole und so, dann entwickelt sich das mit einem kleinen Anstoß, dass die dann so ein eigenes Spiel entwickeln. Natürlich habe ich es jetzt ganz günstig, weil die auch untereinander agieren und sich immer beobachten und befruchten und das weiterspinnen. Und das wollte ich nur sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man den Kindern den Freiraum lässt, einfach sich zu entwickeln im Spiel und dann nicht so viel eingreift oder selbst sagt, ach, das kann ich doch viel besser, mhm, ja, beim Bauen oder sonstigen Sachen, sondern die immer wieder bestärkt, dass wenn was umfällt, dass sie es neu aufbauen und auch einfach Spaß haben mit denen zusammen.
Fürchten Sie insgesamt, dass Kinder zu stark reglementiert werden in ihrem Spiel?
Ja.
Ach ja.
Also ich bin ja hier natürlich in Frankfurt und die Eltern, zu denen ich nach Hause komme, um die Kinder zu betreuen, abzuholen und dann zu betreuen, da merkt man sehr oft, dass die schon im kleinen Alter nicht mehr so frei sind und kindlich sind, weil die Eltern selber oft verkrampft sind, würde ich sagen, ja, und auch gar nicht selbst gelernt haben, vielleicht zu spielen.
Frau Weber, da sprechen Sie, finde ich, auch wirklich wieder einen wichtigen Punkt an. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir dieses Buch, was wir da geschrieben haben, Rettet das Spiel genannt haben, weil eine der Gefährdungen des Spiels oder da, wo die Spielverderber lauern, wenn man so will, liegt eben da, dass Spiele tatsächlich sehr stark gelenkt sind, ja, wie Sie das eben auch gerade beschrieben haben. Ja. Das heißt, dass die Spiele auch einem bestimmten Zweck dienen oder dass sie eigentlich Instrumente darstellen, um bestimmte Verhaltensweisen schon Kindern anzutrainieren. Und das gehört eben auch zu den Erkenntnissen, die mein Kollege, der Gerald Hüther, da sehr stark mit eingebracht hat, dass gerade dadurch das eigentliche Zauberhafte des Spiels eben tatsächlich ein Stück verloren geht. Denn Spiele sind gerade deswegen so kostbar in der Entwicklung von Kindern, weil sie eben diesen großen Freiraum lassen und weil sie es den Kindern ermöglichen, Dinge für sich selber zu entdecken, die sie halt nur deswegen entdecken können, weil man sie gerade mal nicht an die Hand nimmt oder nicht ans Geländer nimmt, sondern ihnen eben diesen Raum öffnet, in dem sie teilweise natürlich auch mal dann verlieren können oder es geht etwas schief oder etwas gelingt nicht. Aber gerade das sind eben die Dinge, die das Gehirn ausprägen und die den Kindern am Ende auch die meiste Freude machen.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Und wenn was nicht klappt, dann kriegen also gerade die beiden teilweise so einen richtigen Koller und Wutanfall. Ja,
ja, aber das ist auch eine wichtige Erfahrung.
Genau,
gell?
Ja, aber klar, dass man da nicht sofort herbeispringt und sagt, ach, so machst du das und so machst du das, sondern ganz ruhig einfach mal die dann selber ausprobieren lässt, damit sie sich das selber durch ihre eigene Erforschung und immer wieder probieren, das selber dann rauskriegen.
Und ganz wichtig, was Sie da sagen, denn genau auf diese Weise lernen Kinder denn eben auch von früh auf im Prinzip mit schwierigen Situationen, mit unklaren Situationen umzugehen. Und das ist sozusagen langfristig für die Kinder sehr viel besser, als wenn man ihnen halt irgendwelche Lernspiele schon vom frühkindlichen Alter an aufzwingt, die sie dann zwar vielleicht schon in jungen Jahren zu quasi Experten machen, aber die letzten Endes ihnen diese Problemlösungskompetenz gar nicht mehr erlauben. Deswegen finde ich es großartig, wie Sie das beschreiben. Ja, lassen Sie die Kinder einfach machen, die finden immer die richtige Lösung.
Ja, und das finden die nämlich auch ganz toll. Und manchmal sind wir auf der Straße oder müssen durch einen kleinen Park gehen, wenn ich sie in der Krippe abhole. Und dann dürfen die völlig allein mit den Stöckchen oder in der Erde wühlen und mit den Fingern da und so weiter. Und die sprechen mit den Bäumen und fassen die Rinde an und machen so viel schöne Sachen, die sich auch selber ausdenken. Und weil sie halt zu zweit sind, ist das sehr interessant bei den Zwillingen. Die reden ja auch manchmal so ein bisschen eine eigene Sprache. Ich glaube nicht, dass sie jetzt direkt Worte für bestimmte Dinge haben, aber die verstehen sich, wenn sie die Laute ausstoßen. Und dann machen sie sich halt viel nach und dann einer guckt dem anderen was ab und dann entwickelt sich daraus auch dieses Spiel.
Frau Weber, man merkt Ihnen an, dass Sie beim Zuschauen und beim Meditieren dieser Kinder, wie sie spielen, selber viel Freude haben, dass das in ihnen auch Dimensionen von Lebensfreude weckt, allein das zu sehen, zu beobachten und dass sie das auch wertschätzen können und dass das wirklich etwas ist, das letztlich auch der Sinn unserer Sendung hier ist, diese Dinge, diese Freiheit des Spiels auch mehr wertschätzen zu lernen.
Ja,
vielen Dank.
Grund habe ich auch angerufen.
Ja, danke Ihnen.
Weil das Freispiel, das intuitive, kreative sehr, sehr viel wert ist. Ja,
genau.
Und einen selber, wie Sie eben bemerkt haben, also sehr befruchtet und glücklich macht.
Man hat es Ihnen angemerkt. Vielen Dank für den Anruf.
Schön.
Einen schönen Feiertagsabend
Eine schöne
Ihnen
Sendung.
Noch.
Danke.
Dankeschön.
Das gehört übrigens zu jedem guten Spiel dazu.
H2 Kultur um gleich 18 Uhr und 47 Minuten. Wir gehen jetzt langsam so in die Zielgerade hier mit HR2 Kultur lebenswert, den Gesprächen am Feiertag heute rund um die Lust am Spielen. Und wir wollen uns zum Schluss mit Hilfe von Herrn Stüting nochmal dem musikalischen Spiel ein bisschen zuwenden. Ich begrüße Sie, Herr Stüting. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Hallo.
Sie sind Musiklehrer und haben von daher Spielerfahrungen. Berichten Sie uns davon.
Ja, ich bin Musiker und bin mehr oder weniger durch Zufall dann in die Schule gekommen, unterrichte 5- bis ca. 11-jährige Schüler. Und dann ist natürlich die Frage bei so kleinen Menschen, wie kann man denen überhaupt etwas über Musik erzählen? Und da bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, dass es ganz gut ist, mal etwas zu machen mit dem Gegensatz von Ordnung und Unordnung. Sie haben ja bei jedem Spiel haben Sie eine bestimmte Ordnung, Sie haben Regeln, da müssen Sie sich nachrichten.
Absolut wichtig, ja.
Und dann, das ist für die Kinder auch sehr wichtig, das ist ein ganz großes Thema in der Grundschule, ob sich jeder an die Regeln hält oder nicht. Und dann gibt es aber andererseits auch immer ein unordentliches Element. Also es gibt einen Würfel oder es werden Karten gemischt oder es passiert sonst irgendwas, Mannschaften werden neu gebildet. Und dann passiert das Interessante, dann geht das Spiel los. Und man kann in der Musik auch relativ komplizierte klassische Musik sehr genau an diesem Gegensatz erklären. Hört mal zu, geht es jetzt weiter, wie ihr erwartet habt. Der Beethoven macht das jetzt ganz ordentlich und auf einmal passiert irgendwas, was gegen die Ordnung ist. Und das hört auch jeder, das versteht auch jeder sofort.
Finde ich sehr schön, was Sie da beschreiben, Herr Stüting, weil, wie Sie es gerade auch dargestellt haben, das sagt etwas ganz Zentrales, Wesentliches über das Spiel, nämlich, dass jedes gute Spiel letztlich genau von dieser Spannung und Polarität lebt, die Sie beschrieben haben. Ja, Sie haben es gesagt, Ordnung und Unordnung. Man könnte auch sagen, es ist diese Verbindung von verbindlichen Regeln und Freiheit. Und das eine geht nur, weil es das andere auch gibt. Ja, Sie können auch in der Musik eigentlich nur deswegen eben diese chaotischen, überraschenden, unberechenbaren Elemente einbauen, weil es gleichzeitig auch wieder ein Regelwerk gibt, das den Fortgang der Musik trägt. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Es gibt auch Kinder, die dann darauf kommen, dass die sagen, ja, das Leben ist ja auch ein Spiel.
Ja, und da ist ja auch was
dran. Also wenn ich in die Diskothek gehe, dann werden ja die Elemente frei gemischt, sozusagen, ja.
Aber da müssen Sie auch ein paar Regeln einhalten.
Es gibt Regeln, aber da lernen sich Menschen kennen, die sich sonst vielleicht nicht kennengelernt haben und es entsteht dadurch etwas Neues.
Genau, wobei eben das Großartige ist, dass dieses Freie auch sich kennenlernen, jetzt bleiben wir mal bei der Diskothek, gerade nur deswegen geht, weil es da ein ganz klares Regelwerk gibt. Ja, Sie wissen, hier ist der Spielraum, hier ist die Spielzeit und in diesem Spielraum, in dieser Spielzeit können Sie halt einfach Dinge durchspielen, die Sie vielleicht draußen vor der Tür so nicht durchspielen könnten.
Das ist richtig. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil über die Filme von dem Ursus Werli, Sie kennen vielleicht die Bücher Kunst aufgeräumt.
Nee, kenne ich jetzt nicht, aber...
Das sind, gibt es ein Kandinsky-Gemälde und er legt dann alle Dreiecke in eine Ecke.
Ach doch, jetzt, ja, ja, jetzt muss ich sagen, weiß ich, genau, ja, ja.
Und genau in dem Moment, wo er das macht, hört die Kunst eigentlich auf, wenn es zu ordentlich wird. Mhm.
Genau, die Kunst lebt davon, dass es dieses wunderbare, teilweise gar nicht auf den ersten Blick wahrnehmbare Gleichgewicht gibt zwischen Regelwerk, Ordnung, klaren Strukturen und Chaos, Unberechenbarkeit, Überraschungsmomenten.
Mhm. Aber das Schöne ist, dass die Kinder das relativ gut verstehen. Also in dem Alter ist überhaupt kein Problem. Die verstehen sofort, worum es da geht.
Herr Stüting, Sie als Musiker, wenn Sie Partituren spielen, wenn Sie nachspielen, wo ist denn da überhaupt das Spielerische? Wo ist das Moment der Freiheit?
Ja, überlegen Sie sich, was Sie gerade eben gespielt haben. Das war Bluesette. Das ist ein Stück in Dreivierteltakt. Das Stück hat es schon vorher mal gegeben von Charlie Parker und war im Viervierteltakt und hat eine andere Melodie. Das heißt, man hat einige Elemente übernommen und hat andere verändert und dadurch entsteht was Neues.
Und Sie als Interpret, sind Sie nicht als Interpret von vorgeschriebenen Noten dann doch in diesem Korsett des Vorgegebenen? Wo spielen Sie sich aus, wenn Sie nachspielen als Musiker?
Es ist ja nie zweimal wirklich gleich, wenn man spielt. Und man spielt ja mit anderen zusammen. Die anderen hören auf einen, man atmet ähnlich, man spielt auf einmal mit jemand anders zusammen, der hat ein völlig anderes Nervenkostüm, sie können mit dem Tempo was machen, sie können mit der Phrasierung was machen. Stück hört sich dann völlig anders an.
Ja, finde ich wunderbar, wie Sie das beschreiben, weil es zeigt nochmal, dass ein Regelwerk mitnichten die Freiheit oder die freie Entfaltung des Spielers blockiert oder einschränkt, sondern ganz im Gegenteil. Ganz gerade im Gegenteil. Durch die Regeln, gerade weil es Regeln gibt, haben Sie die Möglichkeit, eben sich zu entfalten und Dinge zu erproben, die es vorher so noch nie gegeben hat. Und eben auch im Zusammenspiel, wo Sie gerade zu Recht darauf hingewiesen haben.
Es ist immer beides und jeder Mensch muss für sich entscheiden, wie ordentlich oder wie unordentlich.
Ja, klar. Und das macht eben den Unterschied zwischen Spielen und einem Programm ausführen. Ja, wenn Sie ein Programm ausführen, dann gibt es überhaupt keinen Spielraum. Dann ist das rein mechanisch. Deswegen kann eben auch ein Computer nicht spielen, weil er immer nur Programme ausführen kann. Aber Sie können halt spielen, weil Sie diese Möglichkeit haben, auch einen ganz unberechenbaren Schlenker in Ihrer Musikimprovisation einzubauen.
Ja, ich hätte noch ein letztes Anliegen. Ich würde Kinder ganz viel spielen lassen.
Das sind wir
in der Schule und sonst wo. Also Ihr Mitarbeiter hat zu mir gesagt, ja, dann bringen Sie Musik eher spielerisch bei. Das stimmt natürlich, aber ich würde eher sagen, ohne Spiel kann man Musik überhaupt nicht vermitteln. Das geht überhaupt nicht.
Bin ich ganz bei Ihnen, Herr Stüting.
Ich glaube, das war ein Plädoyer, das sowohl bei Christoph Quarch auf offene Ohren trifft und auch natürlich auf sein Anliegen, sein Grundanliegen für dieses Buch, das er geschrieben hat und auch im Laufe der Sendung auch bei vielen der einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein Anliegen war. Herr Stüting, vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben jetzt noch so ein, zwei, drei Minuten. Christoph Quarch, Ihr Buch, das Sie mit Gerald Hüther zusammengeschrieben haben, hat ja den Untertitel Leben ist mehr als Funktionieren. Sie brechen eine Lanze für das Spielen. Sie sagen, wir leben in einer durchökonomisierten Gesellschaft, wo das Spiel gefährdet ist. Es Spielen ist, auch wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja im Moment gerade doch sehr stark eine Lanze dafür gebrochen haben, das war wirklich beeindruckend zu hören, nicht gerade so eines der Machtworte unserer Zeit, nicht? Das ist ja doch eher so im Untergrund. Auf der anderen Seite gibt es ja diese riesigen Bereiche des Spiels, wie zum Beispiel den Fußball, der ja im Grunde das größte Spielszenario unserer Gesellschaft darstellt, ne? Aber auch wieder mit dem, was schon angesprochen wurde, dass natürlich auch da die Ökonomie eine große Rolle spielt.
Ja, es ist interessant, dass Sie nochmal das Thema Fußball aufwerfen. Das hat mich selber auch sehr beschäftigt, weil man muss sich ja wirklich eins klar machen. Es gibt keine andere Kulturform auf diesem Planeten, ja, im globalen Maßstab, die so viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken vermag wie das Fußballspielen. Also beim WM-Finale 2014 haben, glaube ich, 1,2 Milliarden Menschen zugeschaut. Das ist jeder achte Mensch. Das ist unglaublich. Das schafft kein Politiker, das schafft kein Papst, das schafft sonst niemand. Das müssen wir uns klar machen. Ja, irgendwie ist Spielen ein gigantischer Faktor in dieser Welt. Und so gesehen ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Ökonomie als die andere alles beherrschende globale Macht versucht, diese Spielwelt immer mehr sich zu eigen zu machen und zu kolonialisieren. Fußball ist deswegen so interessant, ja, weil dieser Sport durchökonomisiert ist, ja, ringsrum, also um alles, was um das Spielfeld und um die Spielzeit herum geschieht, ist die Ökonomie allgegenwärtig. Aber das Spiel selber, und das ist das Erstaunliche, das Spiel selber hat irgendetwas von seiner spielerischen Unschuld gewahrt. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum es halt Milliarden oder Millionen Menschen so sehr lieben, so sehr schätzen, weil sie da doch mal für 2x45 Minuten in eine Anderswelt eintauchen können, in der sie eben auch Dinge zu sehen bekommen, die sie sonst nicht kennen. Also ich muss immer an die Szene aus dem WM-Finale 2006 in Deutschland denken, als Zinedine Zidane, damals der beste Fußballer der Welt, plötzlich in der 114. Minute zu einem Bock mutierte und seinen Gegenspieler umrannte. Ja? Sowas gibt es nur in solchen Szenarien, in solchen Settings. Und da zeigt sich nochmal, was dieses Spiel auch für eine unglaubliche Kraft haben kann.
Ja, interessant. Lebenswert hier in H2 Kultur geht zu Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank bei Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie durch Ihre Anrufe diese Gespräche am Feiertag so stark inspiriert haben. Das Buch von Christoph Quarch ist nicht nur für die Zeitdiagnose anregend und hinsichtlich der Erkenntnisse der Hirnforschung zum Spielen, sondern es ist eben auch eine kulturhistorische Fundgrube, denn das Spiel ist von archaischer Zeit bis heute so eine ganz große Konstante des menschlichen Zusammenlebens. Hier nochmal der Titel des Buches: Rettet das Spiel, weil Leben mehr als Funktionieren ist. Erschienen ist es im Hansa Verlag. Danke an Dr. Christoph Quarch für den Besuch im Studio, dass Sie ein paar Stunden Spielzeit am Weihnachtstag mit Ihren Kindern geopfert haben. Danke auch an Ihre Familie und dann gute Heimreise nach Fulda.
Dankeschön und wir haben auch schön miteinander gespielt.
Ja. Mein Name ist Klaus Hofmeister und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen zweiten Weihnachtsabend und weiter anregende Stunden mit HR2 Kultur.